Ich lese uns den heutigen Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 9 bis 16 nach Luther. Johannes schreibt über Christus: Es war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade.
Ja, Jesus, das bist du, das ewige Wort, von Anfang an da, von Anbeginn der Schöpfung und doch hineingesprochen in diese Welt, Mensch geworden. Und du sprichst zu uns auch heute, das schenkst du durch deinen Geist. Amen. Ihr Lieben, The Chosen, wir haben an den letzten beiden Samstagen haben einige von uns Teile dieser Serie geguckt. The Chosen, die Erwählten oder besser die Berufenen. Gott beruft nicht nur seine Jünger durch Jesus. Er beruft uns alle zur Nachfolge. Aber was heißt das? Und ist das überhaupt im Moment unser Thema in dieser Zeit? Wo wir uns doch erstmal sagen, vielleicht, da haben wir doch wohl ganz andere Sorgen. Wo wir fragen, wie können wir umgehen mit der Sorge um den Frieden? Mit der Sorge auch, was wird aus unserer Welt, unserem Wohlstand? Oder überhaupt? Aber ich würde sagen, ja, gerade in dieser Zeit, in der wir uns so hilflos fühlen, ich denke, dass auch die da in Verantwortung stehen, in der Politik, auch an vielen Stellen hilflos sind. Das ist so. Die Frage ist ja berechtigt, was kann ich denn schon tun, was können wir denn schon tun gegen den Krieg? Was können wir denn schon tun im Angesicht von Corona ohne Ende, vom Klimawandel ganz zu schweigen? Ja, aber gerade darum, gerade in dieser Zeit mit all diesen schwierigen Fragen beruft er uns, seine Liebe zu leben. Beruft er uns dazu, dem etwas entgegenzusetzen. Mit dieser Predigt möchte ich anknüpfen an das, was Torben Friese uns letzte Woche mit auf den Weg gegeben hat. Da hat er, für die nicht da waren, über Abrahams Berufung gesprochen. Und er hat deutlich gemacht, es braucht keine Voraussetzung. Abraham wird nicht berufen, weil er so einen großen Glauben hat oder weil er ethisch so ein perfekter Mensch ist. Und das hat er ja auch an mehreren Stellen belegt in der Bibel. Und das gilt auch für die Jünger. Als Petrus von Jesus in die Nachfolge gerufen wird, nach diesem wunderbaren Fischzug, das haben wir gestern Abend gerade gesehen, da reagiert er: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und in dieser Serie The Chosen wird gezeigt, dass eigentlich alle, die ersten, die Jesus folgten, eine Vorgeschichte haben, etwas mitbrachten. Und diese Vorgeschichte wird mit viel Fantasie erzählt. Nämlich zum Beispiel dahingehend, dass Petrus sehr konkrete Schuld auf sich geladen hat, dass er, um seine eigene Steuerschuld zu bezahlen, Kollegen an die Römer verpfeifen will, die sozusagen unversteuert Fisch fangen, um die römische Steuer zu umgehen am Sabbat. Das ist erstmal nur eine ausgedachte Idee. Das ist genauso wenig biblisch belegt, wie dass Maria Magdalena darum von Dämonen belastet ist, weil sie eine Vergewaltigung erlebt hat und seitdem als Prostituierte arbeitet. Das ist eine, da gibt es zwar legendarische Züge, aber da sind nur zwei Bibelstellen oder Andeutungen in Bibelstellen miteinander verknüpft worden. Also wir haben hier keine Bibelverfilmung in dem Sinne. Und doch versuchen diese Filme, uns diese Menschen nahe zu bringen mit ihren menschlichen Konflikten. Und insofern kommen sie uns sehr nah. Und da wird es eben deutlich, in dieser Verfilmung besonders, dass all die Menschen, die da Jesus begegnen, eine Vorgeschichte haben. Eine Vorgeschichte von Schuld und Belastung. Und darin wird etwas deutlich. All die Menschen, die Gott beruft, die haben eine Vorgeschichte. Aber das hindert Gott nicht zu berufen. Das hindert Jesus nicht, Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Und was heißt das für uns? Das heißt, was immer wir mitbringen, was immer wir mitbringen an Macken, an Selbstzweifeln, es hindert Gott nicht, uns zu gebrauchen, um seine Liebe in dieser Welt zu leben. Und darum die Frage an dich heute Morgen, was hindert dich? Was hindert dich eigentlich, Gott zu vertrauen, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Was hindert dich? Sind es die Zweifel? Solche Fragen wie, wo ist Gott denn in dieser Welt, in der so viel Leid geschieht? Wo ist Gott denn in einer Welt, in der so ein blöder Virus uns immer noch keine Ruhe lässt, in der er uns so viel Lebensfreude raubt? Wo ist Gottes Kraft angesichts dessen, was alles hier schiefläuft? Wenn immer weniger Menschen sich an Gottes Maßstäben orientieren, es uns selbst oft auch nicht gelingt. Und das fand ich gestern am eindrücklichsten in dem Film, wie der Petrus da im Boot, wo er fischt und nichts fängt, wie er ringt mit Gott und seinen Zweifeln. Und ich glaube, das kennen viele von uns. Weil da so viele Dinge sind, die so viel stärker unser Leben bestimmen, Sorgen, Selbstzweifel. Ich möchte anders fragen, nicht was hindert dich, sondern was braucht es, um ihm nachzufolgen? Und dann noch einmal, nichts, keine Bedingungen. Nur das eine, nur die Bereitschaft, ihm das hinzuhalten. Ihm das hinzuhalten, mein leeres Netz. Ihm das hinzuhalten, meine leeren Hände. Das, was mich hindert, ihm zu vertrauen, ihm hinzuhalten und mich von ihm verändern zu lassen. Denn das will Jesus, dass ich ihm vertraue. Und dass er mich mit seiner Liebe verändern kann. Aber Vorsicht, diese Bereitschaft kann auch heißen, diese Bereitschaft zu vertrauen, auch wenn er mich einen Weg führen will, bei dem ich vermeintliche Sicherheiten oder Dinge, die mir so wichtig scheinen, aufgeben muss. Das kann es auch heißen. Also es ist nur das eine und manchmal ist es doch ein großer Schritt, je nachdem, in welcher Lebenssituation wir stecken. Aber erstmal ist sein Ruf doch vor allem das eine, der Ruf in die Beziehung zu ihm. Wir sind berufen, Gottes Kinder zu sein. Ja? Und Detlef hat es uns gelesen. Johannes drückt das so aus, dass wir die Macht entdecken, die darin steckt, Gottes Kinder zu sein. Und dann als Gottes Kinder zu leben. Diese Vollmacht zu entdecken, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Ja. Und darum stellt uns Jesus immer wieder eben die Kinder als Vorbild vor Augen. Weil das wieder manchmal wieder als Erwachsene neu wieder entdecken müssen. Ein solches Vertrauen. Wo wir doch immer sehr stark bei unseren kritischen Fragen sind. In diesem Prolog, den uns Detlef eben gelesen hat, wird etwas deutlich. Eben nicht nur, dass die Berufenen eine Vorgeschichte haben, wir alle etwas mitbringen an Geschichte, sondern dass es auch bei Jesus eine Vorgeschichte gibt. Und zwar eine Vorgeschichte im doppelten Sinne. Zu einem, und das habt ihr ganz toll durch die Lieder, die ihr ausgesucht habt, zum Ausdruck gebracht. Diese Vorgeschichte, so beginnt der Prolog, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und alle Dinge sind durch das Wort gemacht. Das heißt, Jesus war von Anbeginn der Schöpfung da. Das heißt, der von Anbeginn da war, der durch den Gott die Alpen und die Ozeane, die Blumen und die Blauwale geschaffen hat. Und alles andere dazwischen auch, inklusive uns. Er kommt in diese Welt. Er macht sich klein. Er kommt in sein Eigentum, heißt es, weil er es geschaffen hat. Das ist die Vorgeschichte von Jesus. Da kommt er her. Aber und dann das Zweite, und das kam in diesem einen letzten Lobpreislied zum Ausdruck, was, glaube ich, für die vielen neu war, dieses You laid aside your majesty. Er hat das beiseite gelegt, diese Vollmacht, seine Vollmacht, und wird Mensch. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er war in der Welt, die durch ihn gemacht ist, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und das illustriert dieser Film The Chosen eben auch sehr, auf sehr schöne Weise, indem er eben ein Stück von dieser Vorgeschichte erzählt. Dass Jesus nicht kommt, und das macht er eben gerade den Kindern deutlich, er kommt nicht als ein charismatischer Heerführer, der alle Macht an sich hat und die Römer aus dem Land vertreiben will, wie die schiefe Erwartung mancher Menschen damals war. Er kommt zunächst nicht mit großen Wundern, dass die Menschen gar nicht anders können, als vor Ehrfurcht auf die Knie zu gehen, sondern er begegnet zunächst von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Kind, von Kind Gottes zu Kind Gottes. Er kommt so, dass Menschen spüren, da ist etwas, was mich herausfordert. Aber er kommt auch so, dass Menschen immer noch an ihm zweifeln. Ist er wirklich der Messias, der von Gott versprochene Retter? Und so können wir fragen, wie kann es sein, dass nicht nur wir Heutigen manches Mal an der Macht Gottes zweifeln? Das kann sein, das ist auch so. Aber wie kann es sein, dass Menschen damals bereit waren, ihren Beruf, ihr altes Leben aufzugeben und ihm nachzufolgen? Sich von ihm berufen zu lassen. War es bei Petrus nur dieses Fischwunder? Das heißt nur. Aber zumindest ein Wunder, das ihn erstmal nur erschrecken ließ, weil es ihm seine eigene vor Augen führte, seine eigene Unzulänglichkeit und konkrete Schuld. Das ihn hat erstmal nur erschrecken lassen. Aber was hat ihn dazu gebracht, Jesus zu vertrauen? Schon wieder alles bessere Wissen, das Netz auszuwerfen und so weiter, aber dann auch zu sagen, ich gebe alles auf. Wir wissen ja, dass Simon, der dann eben Petrus genannt wurde, verheiratet war. Was hat denn eigentlich seine Frau dazu gesagt, dass er plötzlich da alles hinter sich lassen wollte und mit Jesus durch die Gegend ziehen. Das wissen wir tatsächlich aus der Bibel nicht. Aber das ist bei allen Schwächen, die diese Serie hat, bei allen Amerikanismen und emotionalen Geschichten beiseite genommen und auch manchen historischen Unkorrektheiten, das finde ich eine der Stärke des Films oder dieser Filme, dass sie solche Fragen stellen, dass sie das sozusagen, dieses Weiße zwischen den Zeilen nochmal anders beleuchten und so die Frage stellen. Und diese Szene würde ich gerne mit euch angucken. Also wir kommen daher, dass Petrus, also Simon Petrus, diesen Ruf Gottes gehört hat. Und er ist auch sicher, ich möchte diesem Jesus nachfolgen, ich möchte mit ihm gehen. Und dann wird ihm bewusst, ich muss ja das mit meiner Frau irgendwie klären. Und wir sehen in dem Film, was für eine resolute Frau das ist. Das ist nicht so weit hergeholt, glaube ich, auch wenn wir aus der Bibel wenig über seine Frau erfahren, nur dass es sie gab. Genau. Seine Frau arbeitet gerade in der Kelter, also sie presst Weintrauben zu Wein. Wir sehen es jetzt. Ich hoffe, wir können es vom Licht her sehen.
Eden, wir müssen reden.
Ich hab's gehört.
Was hast du gehört?
Nichts, das Sinn ergibt. Letzte Nacht bist du ehrlich gewesen. Bleiben wir doch dabei.
Also, letzte Nacht habe ich durchgearbeitet und doch keinen einzigen Fisch gefangen. Die ganze Nacht nicht. Dann sind Andreas und seine Freunde gekommen. Danke dafür, nebenbei gesagt. Und weiterhin hat keiner von uns was gefangen. Es war schrecklich. Und heute Morgen gaben wir dann auf und gingen an Land, aber da war dieser Lehrer am Strand. Und Andreas wusste, wer er ist, aber dazu komme ich später. Er sagte mir, ich soll das Netz noch einmal auswerfen. Was sinnlos war, aber ich tat es trotzdem, wegen der Art, wie er mich ansah. Und dann, so viele Fische waren um uns. Sie sprangen förmlich ins Boot. Es war so viel, dass Zebedäus beide Boote damit belud und es reichte, um unsere Schulden zu zahlen.
Ich... Was?
Ich weiß.
Wieso bist du nicht glücklich?
Das ist schwer zu erklären.
Schwerer als das, was du gerade erzählt hast?
Es ist wie die Geschichte von Elia und Elisa.
Ja?
Elisa pflügte gerade mit 12 Ochsen sein Feld, als Elia, der Prophet, auftauchte und seinen Umhang über ihn warf, als eine Aufforderung, ihm nachzufolgen.
Und unverzüglich schlachtete Elisa seine Ochsen, verbrannte seinen Pflug und ließ alles hinter sich.
Ja. Der Lehrer. Andreas hat's gesagt und ich konnte es erst gar nicht fassen. Er ist der Messias. Ich weiß, das klingt unmöglich, aber ich... Ich habe es selbst gesehen. Er hat Bootsladung Fisch aus dem Nichts geschaffen. Und erst die Sachen, die er sagt. Der über den Johannes sagt, er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt. Das war er. Und dann forderte er mich auf, ihm zu folgen. Auch Andreas, Jakobus und Johannes. Dahin zu gehen, wo er hingeht. Und von ihm zu lernen. Und er sagte, ich wäre jetzt kein Fischer mehr, sondern ich wäre von nun an ein Menschenfischer. Ich weiß nicht mehr, was das bedeutet. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Er ist der, auf den wir gewartet haben und... Ich werde mit dem Fischen aufhören, den See hinter mir lassen und ihm folgen. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn und ich wusste, das wird dich ärgern. Aber alles, was ich sagen kann, ist, dass...
Ich bin nicht verärgert. Oh, nein. Oh, wieso sollte ich verärgert sein? Komm her. Das ist der Mann, den ich geheiratet habe.
Und du glaubst mir.
So etwas könntest du nicht erfinden. Natürlich hat er dich auserwählt.
Ich weiß nicht, wieso. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass ich ein Sünder bin.
Jeder ist voller Sünde.
Ich weiß nicht, wie das alles wird. Ich weiß noch nicht, wie ich für dich sorgen kann.
Das macht mir keine Sorgen.
Wieso weinst du dann?
Ben sieht auch jemand das in dir, was für mich schon immer da war. Du bist so viel mehr als nur ein Fischer.
Du hast... Ich werde manchmal reisen müssen. Ich möchte nicht, dass du einsam bist.
Du musst ihn einfach begleiten. Wieso sollte ich mich einsam fühlen? Ich fühle mich gerettet.
Eden, das wird nicht leicht werden.
Wann ist für uns je etwas leicht gewesen? Das ist einfach nicht unsere Art. Und? Hilfst du mir ein bisschen?
Ich könnte dir auch nur den ganzen Tag zusehen.
Wasch dir die Füße.
Wir reisen heute noch nach Kana.
Was ist denn Kana?
Eine Hochzeit.
Was hat eine Hochzeit mit der Befreiung Israels zu tun?
Genau das werde ich bald wissen. Aber sag mal, findest du nicht, unsere Hochzeit war auch eine Art Befreiung?
Von deiner Angst, ich hätte eine Glatze?
Mein Vater ist doch fast blind.
Weißt du noch, wie kalt es war?
Nein.
Und der Trinkspruch von Andreas? Aber dass der Rabbi durcheinander war.
Nein.
Was? Wir sollten alle aufstehen und uns dann wieder hinsetzen. Zweimal hintereinander, erinnerst du dich nicht?
An was ich mich erinnere, für den Rest meines Lebens, ist, als ich deinen Schleier hob. Für die Erinnerung würde ich gegen Tiger kämpfen.
Du kämpfst mit Tigern?
Naja, nicht wenn es so kalt ist wie bei unserer Hochzeit, bevor die Sonne rauskam und du dich in der Hopa verheddertest.
Du erinnerst dich also doch.
Zu weit. Ich finde diese Szene wirklich köstlich. Man spürt förmlich, wie Petrus mit den Worten ringt, weil er ein Donnerwetter erwartet. Ja? Weil er weiß anscheinend, wie resolut seine Frau sein kann. Und so befürchtet er auch, ne? Er sagt ja schon, du wirst dich ärgern. Er befürchtet, dass sie sowas Ärgerliches loslässt wie, ja, das ist ja schön und gut, dass du meinst, die Welt retten zu müssen, aber was ist mit mir? Krieg doch erstmal dein Leben unter die Füße und dann kannst du Ahn helfen. Oder dass sie womöglich mit bissigem Spott reagiert hätte. Menschenfischer, was soll das sein? Und was können wir davon essen? Aber seine Frau reagiert hier anders. Endlich sieht mal jemand, was ich schon immer wusste, dass in dir mehr steckt. Und dann, als Simon Petrus sagt, es wird nicht leicht werden, dass sie sagt, ist jemals etwas für uns leicht gewesen? Das ist nicht unsere Art. Ich habe keine Ahnung, ob das damals so war mit Simon und seiner Frau. Noch einmal, das ist keine Bibelverfilmung, aber ich glaube, dass vieles und gerade eben auch diese Szene den Geist der Bibel atmet. Dass es etwas über Nachfolge sagt, auch was Grundsätzliches sagt. Jesus nachzufolgen ist nicht leicht. Liebe leben auch gegenüber denen, die nicht liebenswert sind. Sich für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen in einer Welt, die ganz andere Maßstäbe hat, in der meist jeder sich selbst der Nächste ist. Das ist nicht nur im Angesicht eines Krieges nicht leicht, sondern auch im ganz normalen Alltag. Aber wir dürfen auch sagen, das ist nicht unsere Art. Das ist nicht das, was Jesus uns versprochen hat, dass es leicht ist. Aber, und dafür steht hier für mich Simons Frau, wir dürfen und sollen einander dabei helfen. Und das gilt auch sonst. Für Ehemänner gegenüber ihren Ehefrauen, für Eltern gegenüber ihre Kinder, für Freundinnen gegenüber Freunden, für uns, die wir im Beruf mit anderen Menschen zu tun haben, ja, dass wir das tun sollen. Andere Menschen, ja, nicht nur in diese Nachfolge einladen, sondern dass wir gerade als Geschwister im Glauben, in der Familie oder in der Gemeinde, im Kindergottesdienst, wo wir das weitergeben oder wie immer, oder im Hauskreis, dass wir genau das tun, einander ermutigen in der Nachfolge. Dass wir einander das sagen. Dass wir einander sagen oder gerade den Jüngeren oder denen, die an sich zweifeln oder in welcher Situation auch immer sind, sagen, in dir steckt viel mehr, als du denkst. Auch wenn du jetzt gerade an dir zweifelst. Gott kann dich gebrauchen, dass wir das einander sagen. Mit deinen Gaben. Wir dürfen und sollen uns ermutigen, andere zu ermutigen. Wir dürfen und sollen uns aber auch ermahnen, auf diesem Weg der Nachfolge weiterzugehen. Und da finde ich tatsächlich, so ein Film lebt natürlich von Bildern. Und da finde ich stark diese Idee, dass sie diese Szene drehen in der Kälte. Ja. Wein ist das Symbol in der Bibel für Lebensfreude. Aber dieser Wein entsteht unter Druck. Die Trauben werden ausgepresst und das ist harte Arbeit. Und Nachfolge ist manchmal Arbeit. Aber das Ziel ist, dass Jesus uns Lebensfreude geben will in der Nachfolge. Und stark ist, dass das die Vorgeschichte ist zur Hochzeit von Kana. Hier in dem Film. Und da kommt das mit dem Wein ja nochmal vor. Ne? Und da ist es so, dass der Wein alle ist, dass die Freude dahin ist. Aber Jesus verwandelt Wasser in Wein. Und auf einmal ist es ganz leicht, weil er da ist. Manchmal ist es harte Arbeit. Manchmal ist es tatsächlich dieses, dass wir das so sehr brauchen, gerade in schwierigen Zeiten, einander zu ermutigen. Aber Jesus möchte, dass die, die ihm vertrauen, diese Vollmacht der Kinder Gottes entdecken, dass wir in ihm diese Lebensfreude haben, im Vertrauen auf ihn. Und darum die Frage immer, worauf schaue ich? Auf das, was uns Druck macht? Oder auf diese Freude der Kindschaft? Ich schließe ab. Also, Gottes Ruf in die Nachfolge will uns gerade immer wieder zu ihm rufen. Wo wir in Zweifeln stecken, wo wir uns verrannt haben in Egoismus, wo wir gefangen sind in dem, was uns Druck macht, in Ängstlichkeit und Leid. Er ruft uns zurück in die Beziehung zu ihm. Er ruft uns zu, sei wieder der, als den ich dich gedacht habe. Und ich weiß noch um viel mehr, was in dir steckt. Und das dürfen wir einander geben und zusagen. Er gebraucht uns einander dazu, um uns zu ermutigen und das miteinander zu leben. Amen.